Was verstehen Sie denn unter Schutz und...
Bitte?
Was verstehen Sie denn? Also was wäre der Idealzustand von Schutz und Pflege der eigenen Nation? Man könnte ja sagen, das macht die Bundesregierung. Man könnte ja auch behaupten, dass mit der ganzen Politik, die sie macht, das ja bezweckt wird. Und ich frage mich, was muss man sich vorstellen, was sein müsste, damit die zufrieden sind? ist das irgendwie aus den Texten zu entnehmen? Oder würden wir ja quasi immer das behaupten können, egal was es ist?
Ist ja auch so.
Das ist
ja
Geschäftsmodell.
Ist eine Frage. Also ist das quasi, egal was versucht hat, die vorfinden, selbst, keine Ahnung, Faschismus, hätten die immer noch ein Problem damit, wäre noch nicht die Pflege und.
Es ist die Kritik staatlicher Durchsetzung, die Kritik der Betätigung der staatlichen Souveränität vom Standpunkt des Ideals ihrer absoluten Geltung. Aber das stimmt, was du sagst. Denn,
es gilt ja absolut, könnte man ja sagen.
Bitte?
Es gilt ja absolut, könnte man sagen, in dem Anstand.
Nein, es gilt eben nur insoweit und nur in dem Maße absolut, wie es halt gilt. Das kannst du ja an der Flüchtlingspolitik sehr schön sehen. Wenn man es als überhaupt als Theorie nimmt, dann ist ja die Behauptung, die Merkel wäre hilflos vor einer Masseninvasion gestanden, also sachlich gesehen schlichter Unsinn. Wie kommen die denn dazu? Weil sie sagen, der Staat hat um jeden Preis und bezogen auf alle Leute, die hier rumwesen, die absolute Kontrolle über deren Bewegung zu haben. Und wenn der Staat eine Berechnung, die ist es ja erstmal, wenn der Staat mit dieser Grenzhoheit, die er hat, eine Berechnung auch anstellt und sagt, in dieser Situation finden wir es, aus welchen Überlegungen hinaus auch immer, sinnvoll und zweckmäßig, auf der Geltung des Rechts, das gilt, nicht zu bestehen. Das ist ja die Entscheidung der Politik, seine Betätigung ihres Gewaltmonopols. Die AfD sagt dazu, da hat sie nicht ihr Gewaltmonopol betätigt, sondern da hat sie gegen ihre Pflicht zum absoluten Schutz verstoßen.
Das geht ja weiter, das ist ja was anderes. Letztendlich hätte die Bundesrepublik Deutschland nach Dublin etc. natürlich gar keine Asylanten in dem Falle aufnehmen müssen, weil die waren ja von den sogenannten sicheren Drittstaaten. Das klappte aber nicht. Angela Merkel hat damit gegen das Recht verstoßen und daraufhin hat ja der Gauland behauptet, sie sei eine Diktatorin, weil sie habe, indem sie die Grenzen geöffnet habe, eine außerparlamentarische Entscheidung getroffen und hätte dazu eigentlich das Parlament befragen müssen. So ist letztendlich deren Argumentation.
Ja, so argumentieren die, wenn sie sich taktisch einschalten in den Parteienwettbewerb. Ja? Aber das Prinzip, das die machen, ist ein anderes. Das Prinzip, das sie damit vertreten, ist, wenn der deutsche Staat seine ökonomische und politische Macht, die er hat, also das Arsenal seiner Souveränität, für nationale Ziele einsetzt, also Flüchtlinge hereinlässt, mit der Berechnung, auf diese Weise in Europa und über Europa hinaus die Kontrollmacht dieser Bevölkerungsbewegungen zu werden, anderen Staaten gegenüber. So, das ist der Einsatz von Souveränität, um auf den Willen anderer Staaten einzuwirken. Dann sagt die AfD, insofern der deutsche Staat mit seiner Souveränität Beziehungen eingeht zu anderen staatlichen Willen, hat er von seiner Souveränität schon das Heiligste verpulvert. Das ist da die brutale Logik von dem. Anknüpfend an den Einwurf von dir da gesagt hat, insofern beruft sich der Gauland mal auf Dublin. Aber wenn man ihn fragen würde, was hältst du von Dublin, dann würde er sagen, Dublin ist ein Vaterlandsverrat. Weil nämlich in Dublin dieses heilige Verhältnis von innerem Volk und Ausländern ja glattweg zu einer unzuverlässigen Mauschelabmachung mit unzuverlässigen europäischen Auslandsstaaten gemacht worden ist und schon im Prinzip deswegen eigentlich falsch ist. Also das mal zur Erläuterung, was dieser Schluss aufs Prinzipielle ist.
Deshalb bist du aber, glaube ich, auch du zum Teil auf dem falschen Dampfer. Wenn man nämlich national argumentiert, einer Nation kann ich beitreten, ich kann mehrere Sprachen, also könnte ich locker Frankreich oder letztendlich Großbritannien beitreten, weil ich würde mich an die Staatsideologie halten, Demokrat, ich beherrsche die Staatssprache, die Verwaltungssprache, kann aber nebenher meine eigene Sprache weitersprechen, mit den Leuten, mit denen ich das will, und ich akzeptiere zum Beispiel den säkularen Staat letztendlich, dass Religion Privatsache ist. So, aber letztendlich, was da, wenn man natürlich einem Volk, kann man nicht so einfach beitreten, weil da wird natürlich letztendlich kulturhistorisch argumentiert. Und Zivilisation und Kultur, diese beiden Begriffe werden in Frankreich gleichbedeutend verwendet, synonym. In Deutschland ist das anders. In Deutschland bedeutet Kultur letztendlich, abgeleitet von dem Kantschen Begriff der Herzensbildung, dass man in Anführungszeichen dieser Schicksalsgemeinschaft und der historischen Erfahrung, den Sitten und Gebräuchen beitreten muss. Und darüber hinaus auch letztendlich sogar noch letztendlich dieser Blutideologie. Das ist natürlich schwierig. Das heißt, wenn man nämlich national argumentierte, da kann man nämlich Flüchtlinge aufnehmen. Die kann man ja so weit integrieren.
Es ist nur so, ne, dass die wirkliche Flüchtlingspolitik solchen Gesichtspunkten gar nicht folgt.
Nicht folgen will.
Weil sie gar nicht die maßgeblichen Gesichtspunkte sind, mit denen sie betrieben wird. Es ist etwas anderes und das wollte ich eigentlich mit dem ersten Teil meines Referats zeigen. Es ist etwas anderes, ob man sich der Frage zuwendet, wie mein Nebenredner das eben gemacht hat, unter welchen Gesichtspunkten, welche gesichtspolitischen und Berechnungen und Gesichtspunkte liegen vor. Wenn eine Regierung sich in einer bestimmten Situation entscheidet zu sagen, wir machen die Grenzen auf. Es ist eine andere Frage, wenn man darüber redet, unter welchen ideologischen Titeln, unter welchen geistigen Bildern für das Zusammenpassen oder Nicht-Zusammenpassen von Volk und Herrschaft diese Politik den Bürgern als Dienst an ihren Interessen verkauft wird. Bei der AfD, muss man sagen, fällt dieses beides schlicht und einfach zusammen. Die kennt streng genommen den Unterschied gar nicht. Ich will nicht behaupten, dass die anderen Politiker ihn kennen, aber bei denen funktioniert das Verhältnis ein bisschen anders. Die kennt den Unterschied gar nicht zwischen einer politischen Berechnung, die sagt, dem deutschen Volk ist wohlgetan, wenn wir mit den USA einen Handelsvertrag schließen, weil dann kommen Arbeitsplätze raus. Da sagt die AfD, das mag ja sein, dass da Arbeitsplätze rauskommen, aber es ist ein Vertrag, mit der Deutschland seine Handlungsfähigkeit an die USA verkauft und dann nicht mehr Herr im eigenen Haus ist.
So argumentieren wir aber zum Teil auch Linke.
Da kommen wir noch zu, dass es interessanterweise auch so ist, dass so auch Linke argumentieren. Da werde ich vielleicht im Laufe des Abends noch Gelegenheit bekommen zu sagen, warum die sich tatsächlich an einer solchen Stelle treffen. Das Entscheidende an dem Themenwechsel, der da vorgenommen wird, ist der, dass da ein Gesichtspunkt an das Pro oder Contra gegenüber dieser Maßnahme angewandt wird, der der Sache nach sachfremd ist. Das war im Grunde der Grund seiner Frage, dass er Sache nach sachfremd ist, weil jede Betätigung der staatlichen Souveränität, sei es mit den Mitteln der politischen Gewalt, der politischen Erpressung oder sei es mit den ökonomischen Hebeln über sie verfügt, unterstellt und davon ausgeht und praktisch werden lässt, dass man Maßnahmen ergreift, indem man sich auf die Willen anderer Staaten bezieht nach außen und insofern in der Frage des Erfolgs sich abhängig macht davon, ob aus der Vereinbarung das rauskommt, was man haben will. die Beurteilung dieses Verhältnisses unter dem Gesichtspunkt, ist die Souveränität gewahrt oder nicht, das verabsolutiert den Standpunkt. Darauf ist auf jeden Fall zu achten, dass kein fremder Wille Einfluss gewinnt auf die inneren Verhältnisse der eigenen Politik. Und da merkt man, das ist ein Gesichtspunkt, den haben Staaten auch, aber es ist ein Gesichtspunkt. Es ist eine Berechnung mit positiven und negativen Wirkungen, die unterstellt, dass lauter Ergebnisse von Abmachungen und Verträgen und ökonomischen Entscheidungen rauskommen können, die nicht von dieser Herrschaft im Griff sind und von ihr auch nicht gewollt sind. Das Auseinandertreten von Souveränität und Erfolg, das gehört zur Betätigung der Souveränität dazu. Davon will die AfD nichts wissen. Die sagt, Souveränität ist das Höchste, der Staat muss Herr am Haus bleiben. Und deswegen muss er sein ganzes Innenleben so einrichten, dass das auf jeden Fall gewährleistet ist.
Ich habe an der Stelle aber nur eine Frage. Du sagst, das ist heute ein. Du hast aber angefangen mit der Sammlung von, wo du auch genannt hast, ein bisschen kunterbunt, was die in ihrem Programm haben, auch außenpolitisch. Es ist ja so, alle diese rechten Parteien, und die AfD ist da keine Ausnahme, sind anti-amerikanisch. Komischerweise ist unter denen aber auch durchaus eine gewisse ja, Freundschaft, nicht wirklich, aber eine Vorliebe für Putin. Wie passt denn das dass deren Gesichtspunkt diese Verabsolutierung von Souveränität ist? Da müsst ihr doch eigentlich sagen, alle Ausländischen sind irgendwie gleichspielbar.
Wie die AfD praktisch zur putinischen Politik stehen würde, wenn sie jemals was zu sagen hätte, entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß sie wahrscheinlich selber nicht.
Ja.
Was die AfD an Putin schätzt, ist genau dieser Standpunkt, dass der sagt, erste Staatsaufgabe gerade in Russland ist die Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung, die Sicherstellung der Geltung der Staatsmacht schon erstens mal allein auf dem eigenen Staatsgebiet und zweitens dann auch im Umkreis der Länder drumherum.
Und das hat das halt die Heimholung von Volksteilen in das große Russland.
Ja.
Und der Anti-Amerikanismus.
Ja.
Der Einsatz der RD nur für russische Interessen.
Ja.
Passt das fertig? Ich wollte noch einen Satz zu Souveränität sagen. Souveränität ist dem Begriff nach der staatliche Standpunkt der Freiheit mit der Geltendmachung staatlicher Interessen nach innen und außen. Das ist der Begriff der ganzen Sache. Dieser Begriff unterstellt schon immer, dass es Beschränkungen der staatlichen Interessen innen und außen gibt. Sonst müsste es so etwas wie das oberste Anliegen eines Staates, ich brauche Souveränität, nicht geben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt einen riesengroßen Unterschied in der Betätigung der Souveränität nach innen und außen. Und das muss man nochmal genau zur Kenntnis nehmen. Nach innen hat der Staat die Gewalt gegenüber allen Interessen, die ihm als Beschränkung entgegenkommen. Er ist hierzulande sogar stolz auf sein Gewaltmonopol. Die Kategorie Gewaltmonopol ist ja keine Erfindung bösartiger Kommunisten, sondern damit geben die ja selber an. Die haben nach innen Souveränität durchgesetzt. Da kann kein anderes Interesse, tatsächlich staatliches Interesse, heftigst beschränken. Nach außen sieht die ganze Sache aber anders aus. Und das ist, glaube ich, noch wichtig zu dir. Nach außen hat das mit lauter Staaten, die auf demselben Standpunkt stehen, zu tun. Das heißt, mit lauter Staaten, die ebenfalls um nichts anderes kämpfen oder besorgt sind, als um ihre Souveränität nach außen. Das heißt, so etwas wie das, was der Staat nach innen durchsetzen will, und hier durchgesetzt hat, nämlich Gewaltmonopol, geht nach außen dem Prinzip schon mal gar nicht. Weil da stößt er immer auf das mit Gewalt bewährte Souveränitätsdurchsetzungsanliegen aller anderen Staaten. Also muss er, wenn er Außenpolitik macht, sich entscheiden, entweder ich respektiere Souveränität anderer Staaten und versuche, meine Interessen an denen mit Verträgen durchzusetzen, die zu meinen Gunsten ausgehen, das heißt dann Frieden übrigens, oder ich respektiere die Souveränität nicht des anderen Staates und setze andere Mittel ein. Die ersten Mittel von Souveränität sind immer Gewalt und dann haben wir Krieg. Zu deiner Frage heißt das, Außenpolitik ist immer notwendigerweise, wenn sie erstmal friedlich gehen soll, Relativierung von Souveränität im Interesse der Durchsetzung nationaler Anliegen. AfD sagt, wir wollen nach außen dasselbe Prinzip geltend machen wie nach innen. Das ist der Idealismus nach innen und außen von der AfD.
Ich finde das richtig, was du sagst. Ich möchte nur eine Einschränkung oder vielleicht eine bezogen auf das, wie die AfD das eigentlich, übrigens nicht nur sie, auch da trifft das wieder zu, dass sich da Linke und Rechte in einer sehr eigenartigen Weise treffen, wie die das Verhältnis nach innen wahrnimmt. Es gibt eine rechte Kapitalismuskritik. Und die rechte Kapitalismuskritik, die kennt durchaus auch solche Kategorien wie Finanzkapital als Feindbild, Wall Street, Banker, die nur an ihr eigenes Interesse denken, statt ans Nationalwohl und so fort. Das heißt, bei denen taucht auch die Tatsache, dass moderne Staaten die Frage, was aus ihrem nationalen Reichtum wird, den Berechnungen der privatwirtschaftenden Banken und Unternehmen überantwortet, und damit nicht etwa seine Souveränität über die aufgibt, sondern sie an sozusagen an die Entscheidungen delegiert, die dann dazu führen, dass Wirtschaftswachstum rauskommt oder auch nicht. Auch das taucht bei den Rechten als eine Relativierung staatlicher Souveränität auf. Die nehmen die Macht, die der Staat dem Geld, dem Kapital verleiht, indem sie das Privateigentum ins Recht sind. Sie nehmen das auch schon als Relativierung der staatlichen Entscheidung darüber, was in diesem Land ökonomisch passieren soll oder nicht. Und insofern kennen sie jenseits sozusagen, kennen sie lauter Relativierung des staatlichen Gewaltmonopols oder überhaupt die Läden vor, wo die gar nicht vorliegen.
Ich wollte gar nicht sagen, die AfD-Souveränität nach innen bestimmt.
Das weiß ich schon. Ich wollte nur daran erinnern, wie die überhaupt drauf kommen, zu sagen, auch im Innern ist es so, dass der Staat die Kontrolle über die privaten Interessen verloren hat. Es sollte gar kein Einwand sein, sondern sagen, das ist, für die stellt sich das nicht so dar. Im Innern ist ja Gewaltmonopol durchgesetzt, alles in Butter. Und nach außen gibt es Probleme, sondern es sieht jetzt im Verhältnis von Staat und Ökonomie im Prinzip genauso.
Wobei man, nehmen wir mal. Das heißt, sie werden nie zufrieden. Das ist einfach gesagt. Nach der Logik findet man immer Gründe, dass die Staatsgewalt nicht absolut herrscht. Das ist eine Kritik sozusagen, die immer funktioniert.
Ja, aber nimm es doch mal anders, nimm es doch nochmal von dem Einstieg her. Ja? Diese rechte Kritik, die hat überhaupt ihren Stoff in den Verhältnissen, die der Einsatz staatlicher Souveränität innen und außen auf die Welt bringt. Und dazu verhält sie sich jetzt mit einer politischen Erklärung, die eine große politische Forderung ist. Nach außen ist es sofort klar. Alles, was die Staaten unternehmen, um die Zielsetzung ihrer Souveränität bei anderen Staaten durchzusetzen, das sind Berechnungen, das sind eingegangene Vertrags- und Abhängigkeitsverhältnisse. Das sind dauerhafte Verhältnisse des Ringens der Staaten miteinander. Das ist ja nicht so, dass die einen Vertrag schließen und dann ist rum. Sondern jetzt haben sie eine schöne Vertragsform des Ringens miteinander darum, wer den Nutzen von diesen Verhältnissen hat und wer daraus einen Souveränitätsgewinn oder mehr einen Souveränitätsverlust zu verbuchen hat. Das ist das Ringen von denen. Da zeigt die AfD drauf und sagt, haben wir es nicht gesagt. Haben wir es nicht gesagt, dass der Staat in diesen Verhältnissen des zwischenstaatlichen Gegensatzes, den es gibt, seine Freiheit verkauft? Und so lebt auch die innere Sorte Kritik. Da kommt dieses Deuten her. Die AfD muss ja die Armen und die Reichen im Inneren nicht erfinden. Die Banken und die Hartz-IVler, die gibt's. Dazu verhält sich jetzt die rechte Kritik mit einer politischen Deutung und mit einer politischen Forderung. Die politische Deutung ist ein Indiz dafür, dass der Volkseinheit von Staats wegen nicht der ganze Dienst gewidmet wird.
Und kann sich das auch nochmal daran klar machen, dass wenn die AfD sagt, der entscheidende und maßgebliche Dienst, den der Staat an seinem Volk zu erbringen hat, ist die Sicherstellung von Sicherheit und Ordnung, die Gewährleistung dessen, dass die Verhältnisse, ja, ich sag's mal so, verbrechensfrei sind und schon gleich verbrechensfrei von Ausländern. Das ist schon ein sehr hartes Ideal, weil es streng genommen jeder Verletzung des staatlichen Rechts seinen Grund in den Verhältnissen bestreitet, in denen es stattfindet. Dieses Ideal der Gemeinschaft, mit dem sie die Konkurrenzgesellschaft konfrontiert. Dieses Ideal dessen, dass die Leute getrennt und unabhängig von den Gegensätzen, in denen sie wirklich stehen, und wo die Befolgung von staatlichen Gesetzen eine Notwendigkeit ist, die einem aufgezwungen wird, aber die sich überhaupt erstmal überhaupt nicht aus den eigenen Interessen ergibt, sondern eine von oben aufgemachte Notwendigkeit. Der zu kommen mit der Sache, dass das, was jeder Mensch verlangen kann, und wenn er auch sonst nichts zu beißen hat, ist, dass Verbrecher ins Gefängnis gesperrt werden und die Ausländer hier keine Bewegungsfreiheit haben. Das stellt sich allen Ernstes auf den Standpunkt, dass die ökonomischen und sozialen Gegensätze, in denen die Leute leben und in denen sie sich betätigen, für sich gar keine Gründe dafür abliefern, dass die staatliche Ordnung überhaupt nicht für eine sehr besonders nützliche Angelegenheit für einen selber zu erachten. Aber man merkt, wo es herkommt. Auch da muss man sagen, ist jeder kalkulatorische Umgang des Staates mit der Frage, für was bestraft er wie? Wann lässt er wen laufen? Wie lange sind die Haftstrafen? Und solche Fragen. Lauter Berechnungen, die der Staat da anstellt mit dem Verhältnis von Freiheit und Zwang, und das sind lauter staatliche Berechnungen, die gehen auf die Erhaltung des sozialen Friedens und des politischen Friedens. Die sind im Prinzip dem einem Rechten alle schon suspekt. Dass er überhaupt den Leuten Freiheiten lässt, die dazu führen, dass die Gesetze brechen, ist eigentlich schon ein Verstoß an der Eigenschaft der Leute, gemeinschaftlich zu sein.
Das merkt man.
Das ist auch eigentlich der Widerspruch an der Art und Weise, wie Souveränität von der AfD nach innen gedacht wird. Eigentlich müsste man sagen, hebt die sich auf. Wenn Staat auch, wie die Rednerin gesagt hat, nach innen die Verkörperung des Volkswillens ist und nichts anderes als Dienst an völkischer Identität, dann dürfte es eigentlich keinen Gegensatz geben, dann dürfte es eigentlich keine Notwendigkeit geben, sich als souverän getrennt davon freizusetzen, um beschränkende Interessen ausfindig zu machen. Wenn es doch der Fall ist, in der Logik der AfD, dann muss ich in das Volk irgendetwas eingemischt haben, was nicht zum Volk gehört. Wie die das dann weiterdenken, das sind dann entweder von außen welche oder das sind welche von innen, die da nicht hingehören, das kennt man ja.
Naja, das eine Beispiel ist ja kurz erwähnt worden. Ne? Eigentlich gehört es zu einem Volkszusammenhang, wie war die Reihung von Höcke, was den Menschen überhaupt erst freisetzt?
Familie, Heimat, Vaterland.
Ja? So. Das Drollige an diesen Menschen ist ja, so ein Volk, das vom Staat zum Volk zusammengezwungen wird, das lehnen sie total ab. Das kann nicht sein. Aber wenn du dir dann anguckst, was eigentlich das Volk bei ihnen ausmacht, dann ist es eine einzige Pflichtengemeinschaft, eine Verbindlichkeit, wo einer seinen Platz hat, dem er eigentlich nicht entkommen kann. Das ist schon die Vorstellung von Volk von denen. Ja?
Und das entkommen wollen darf.
Nicht entkommen wollen darf, ja. So. Also von oben dem Volk eine solche Gemeinschaftlichkeit aufgezwungen, das ist Diktatur. Das Volk als eine solche Zwangspflichtengemeinschaft zu denken, das ist rechte Freiheit. Und der Staat ist in dieser, das ist eigentlich das Dienstverhältnis, das die denken. Der Staat ist dafür der Diener, der Zuständige, dem deutschen Volk zu seiner Pflichtengemeinschaft zu verhelfen. Und jetzt ist klar, was Verbrechen in dieser Pflichtengemeinschaft sind. Ich glaube, AfDler können nicht unterscheiden, ob Bankraub oder Gender Mainstreaming das größere Verbrechen ist. So kommen Sie da drauf, wenn das deutsche Volk durch die doch eigentlich selbstverständlichste Gemeinschaftsinstitution Familie gebunden ist. Übrigens, zu der sagen die, ohne rot zu werden, das ist die Keimzelle. Wenn sie doch dadurch gebunden sind und jetzt mit einem Mal welche daherkommen und sagen, sie könnten sich auch anders binden oder das Binden sogar ganz lassen, also mal hetero, mal homo, mal weiß ich was, oder es ganz lassen, dann ist für die Rechten eine Diagnose fertig. Hier zersetzt sich das innere Bindungsverhältnis des deutschen Volks. Und in dem Fall wissen Sie übrigens, wo es herkommt. Das kommt von oben in dem Fall. Das sind diese verhurten 68er, die mittlerweile Ministerposten haben. Also auf diese Dialektik wollte ich nochmal hinweisen. Sie verwerfen total, dass der Staat mit seiner Souveränität oder mit seinem Gewaltmonopol das Volk politisch stiftet. Das wäre Diktatur. Aber wenn man sich anschaut, was ist Ihr Begriff vom Volk, dann ist es eine einzige, eigentlich unentrinnbare Pflichtengemeinschaft.
Hier kommt noch eine Frage. Du hast ja jetzt auch nicht einmal, warum die Anti-Amerikaner sind. Lauter. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum nach eurer Auskunft dann sozusagen alle anti-amerikanisch sind, weil Amerika ist der souveränste Staat der Welt. Da findet unser Haus, wir müssen an die Amerikaner werden.
Das ist aber eigentlich mit der Erläuterung, wie sie überhaupt zu der ganzen Sphäre stehen, dass Staaten, wenn sie ihre Souveränität nach außen betätigen, nicht umhin können sich auf die Berechnungen und entgegengesetzten Kalkulationen anderer Mächte einzulassen und insofern sich auch zu Sachen verpflichten, die nicht im nationalen Interesse sind. Es ist dann umso mehr der Fall, wenn diese Macht, mit der man da ein Bündnis eingegangen ist und mit der man da zusammen die Welt bewirtschaftet, wenn die eine ist, die so viel mächtiger und größer ist als die eigene. Die Kritik der AfD an der Anti-Amerikanismus hat ja einen Inhalt. Der Anti-Amerikanismus sagt, im Bündnis mit den USA lässt sich die deutsche Politik aus unerklärlichen Gründen immer wieder in Konflikte und Gegensätze hineinziehen, aus der sie gar keinen Souveränitätsgewinn bezieht. Das ist ihre Kritik. Und insofern.
Die Kritik ja auch, also der Unterordnung war.
Ja.
Das ist aber auch gleichzeitig die Leugnung des Kontrafaktisch dazu, wie sie diesen berechneten Verhältnis gegen die USA ist das kontrafaktisch dazu, wie er ihn selber den Gesichtspunkt der Stimulation ihrer politischen und ökonomischen Macht beteuert. Wir machen ja einseitig an dem, was sie als Vernutzungsverhältnis mit den USA und anderen Staaten eingehen, da machen sie per se, behaupten sie daran, das sei per se Untergrabung.
Ja, und an solchen Stellen merkt man auch, wie nah dieser Anti-Amerikanismus an den wirklichen an dem sind, was auch die deutsche Politik selber ja auch immer wieder am Bündnis mit Amerika stört. Dass es eine Art ist, die eigenen Interessen als Weltmacht ökonomischer und auch militärischer Natur geltend zu machen, die einen zugleich die Notwendigkeit aufnötigt, sich dann einzufügen in die Art und Weise, wie die Amerikaner ihre Gegensätze auf der Welt betätigen und ihre Kriege führen. Das empfindet auch ein ganz normal, in Anführungsstrichen, vom Standpunkt deutscher Macht und Herrlichkeit denkender und agierender Politik als Widerspruch, mit dem er sich herumzuschlagen hat.
Das kapieren die AfDler nicht, diese Identität. Also sie kapieren was anderes auch nicht, dass nämlich gerade die Relativierung der deutschen Souveränität durch das Eingehen eines Bündnisses mit anderen europäischen Staaten dieses Verhältnis zu Amerika korrigieren soll.
Ich glaube, da muss man, wenn man historisch argumentiert, der wichtigste Faktor für die deutsche Einheit waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Großbritannien und Frankreich, hätte man die gefragt, die hätten das nie zugelassen. Als das okay aus Washington kam, des nach dem Krieg relativ milden Hegemons, da war die Sache gegessen. Da konnten die kleineren, in Anführungszeichen, Geschwister auch nichts mehr machen. Ich glaube, das zeigt mal ganz klipp und klar, wo der Hammer hängt. Ökonomisch, militärisch und kulturell ohnehin.
Was ist Kultur denn?
Waren wir natürlich schon erheblich. Immerhin haben sie die klassische moderne Maßgabe nicht mit gefördert.
Können wir noch ein bisschen was sagen zu der Antikritik?
Ich muss gerade noch eins davor. Ich habe. Sachen schwer, und zwar die ganzen Vorwürfe der AfD an die Regierung waren ja anfangs lauter Negativbestimmung. Also der Staat kommt seiner Pflicht nicht nach, das deutsche Volk zu schützen und so weiter. Begeht sogar Verrat an den höchsten eingebildeten Zweck, den noch ein deutscher Staat hätte. Jetzt bei diesem, also bis dato sind es lauter, ich frage mich, wie sich die AfDler das eigentlich erklären. Und speziell bei diesem Gender Mainstream, da muss es denen ja richtig wie eine Absicht von oben vorkommen. Den volksgemeinschaftlichen Kitt zu zerstören.
Das sagen sie ja auch so.
Aber was? Ich habe noch nicht kapiert, was die eigentlich für einen Zweck dahinter vermuten.
Ja, Zersetzung ist doch ein Zweck, das reicht doch. Das ist ja auch, das dürfte dir uns auch vom bürgerlichen Denken nicht so fremd sein, dass der Bürger lauter seltsame Zwecke kennt, die der Sache nach immer bloß negativ sind. Macht ist zum Beispiel, Macht haben wollen, ist zum Beispiel auch so ein inhaltsleerer Zweck. Da wird auch nie dazu gesagt, wofür eigentlich und warum dann genau.
Und Egoismus.
Verstehst du, das ist irgendwie, ja, dann wenn die Macher der Staatsgewalt Maßnahmen ergreifen, die das zerstören, was man selber für deren Wesen hält, dann ist es richtig, dann ist es tautologischerweise, kann es nicht anders sein, als sie das genau das beabsichtigen, was man selber als Wirkung verwerflich findet. Das ist aber eigentlich die Definition in der bürgerlichen Staatstheorie, die Definition des Verbrechens. Das ist ein Verbrechen, warum klaut jemand ein Auto? Nicht, weil er ein Auto haben will und nicht das Geld hat, was um sich eins zu kaufen, sondern weil er von krimineller Energie getrieben ist. Eine Fassung. Also das Recht fasst immer den Verstoß gegen das Recht als den eigentlichen Zweck der Handlung. Und nicht die Handlung als eine unerlaubte Art und Weise, einen anderen Zweck zu erreichen. Das ist da nicht sehr normal, in Anführungsstrichen. Also die wird da deutlich richtiger, aber...
Bild dafür ist doch, dass sie dann so Figuren wie Claudia Roth oder so in die Presse zerren und sagen, hier, von der wissen wir, die hat damals irgendwann mal vor 100 Jahren gesagt, Deutschland verrecke, und stochern dann halt in der, also zur Bebilderung davon, in den Biografien von denen rum, wo sie irgendwann mal irgendein verlegbares Zitat gesagt haben, wo sie mal gesagt haben, doch, dass ich, ja, ich hätte, ich wünsche mir auch ein anderes Volk oder irgendwas in Sprache. Daran wird dann halt bebildert. Naja, sie ist, da gibt es entsprechende Bilder, ist auch noch nicht allzu lange her. Sie ist bei einer Demonstration hinter einem Schild hergelaufen, Deutschland, du Stück Scheiße. Und da wurden noch andere Bilder gezeigt, die so ähnlichen Inhalt hatten und diesen ganzen Quatsch. Nun ist natürlich so, das ist Politik, also schmutzige Wäsche waschen und in der Biografie anderer rumzustochern, das ist, glaube ich, keine Spezialität leider der AfD, das machen andere auch. Ne? Also Sarah Wagenknecht, da hat man auch, oder beim Gysi auch rumgestochert bis zum Umfallen und bei vielen anderen, also das ist politisches Geplänkel.
Ja, aber er sagt ja auch bloß, das ist ein Bild. Ne? Das ist halt wirklich, die schaffen es glattweg, Pflichtvergessenheit als positive Absicht auszudrücken. Und das ist das, woran du dich da die Zähne ausgebissen hast. Das ist, hat der Mann zur Bevölkerungspolitik übrigens auch ganz genau so gesagt. Er hat wirklich behauptet, da gibt es Politiker, die haben den Zweck, das deutsche Volk auszutauschen.
Zu dem Punkt noch eine Ergänzung. In dem Referat war ganz am Anfang zweimal die Rede davon, dass Gauland oder Höcke oder wer das im Einzelnen war, übrigens nicht Gauweiler. Ne? Gauweiler oder Differenz. Als die hat die Referentin gesagt, es würde die nicht interessieren, was denn die wirklichen Gründe der Flüchtlingspolitik ist. Jetzt haben wir die positive Auflösung davon. Es ist nicht unser Vorwurf, die tun das nicht, was eigentlich die tun müssten. Sondern die müssen es gar nicht tun, weil sie ja mit dem negativen Befund schon den Zweck haben.
Ja.
Wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob Herr Gauweiler da anders denkt.
Wenn man nochmal einsteigt.